Mikroben im Visier.
Ein Podcast des Forschungsverbunds Leibniz Infections. Am Mikrofon begrüßen euch Elisabeth Frommer vom Robert-Koch-Institut
und Christian Nehls vom Forschungszentrum Borstel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mikroben im Visier. Heute schauen wir uns genauer an, wie sich antimikrobielle Resistenzen verbreiten. Denn sie entstehen nicht nur im Krankenhaus, sondern entwickeln sich auch in der Natur und verbreiten sich über komplexe Wege zwischen Menschen, Tieren und Natur.
Ja, um diese unsichtbaren Wege nachzuvollziehen, greifen Forschende heute zu einem besonderen Werkzeug. Sie lesen das Erbgut von Bakterien aus und rekonstruieren daraus deren Reiserouten. Das funktioniert ein bisschen so wie kriminalistische Spurensuche. Denn jede genetische Veränderung erzählt ein Stück Geschichte darüber, wo ein Erreger herkommt und wie er sich verbreitet hat. Eine wichtige Rolle bei dieser Spurensuche spielen Datenbanken, in denen die Erbgutinformationen von vielen tausend Mikroorganismen gesammelt sind.
Und wie das genau funktioniert und was wir daraus lernen können, darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Ulrich Nübel vom Leibniz-Institut DSMZ, Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen. Ulrich leitet dort die Abteilung Mikrobielle Genomforschung und ist an verschiedenen Projekten von Leibniz Infections beteiligt.
Ja, Ulrich, schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich auch.
Wenn du deine Forschung in einem Satz erklären müsstest, was genau machst du?
Wir analysieren die Genome, also das genetische Material von Bakterien, um ihre Evolution, ihre Fähigkeiten und ihre Verbreitung besser zu verstehen.
Das heißt also, dass du dir das Erbgut von Bakterien anschaust und dann daraus ablesen kannst, wie die Bakterien miteinander verwandt sind und sogar, wie sie sich verbreitet haben.
Ja, genau. Also wenn Bakterien sich vermehren, dann müssen sie ja eine Kopie ihres Erbguts herstellen, also ihrer gesamten DNA. Und dabei passieren regelmäßig Fehler. Und aus denen entstehen dann Mutationen im Genom. Und über viele Zellteilungen akkumulieren dann immer mehr dieser Mutationen, immer mehr dieser Unterschiede. Und anhand der Zahl der Unterschiede in den Genomen können wir dann erkennen, wie nah verwandt die. Und wenn wir dann noch berücksichtigen, wo die Bakterien gefunden wurden und woher wiederum deren Vorläufer stammen und so weiter, dann können wir rekonstruieren, wie die Ausbreitung abgelaufen sei.
Also am Ende sprechen wir so über eine Art genetischen Stammbaum, der nicht nur zeigt, wer mit wem verwandt ist, sondern auch, wie sie sich ausgebreitet haben. Wobei ich diesen zweiten Teil, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden habe. Also, dass man sozusagen sagen kann, okay, aufgrund der Menge von Mutationen seid ihr miteinander verwandt oder auch nicht. Das leuchtet mir ein, aber wie funktioniert das jetzt mit der Ausbreitung? Also wie versteht man das dann daraus?
Ja, wenn es um die Ausbreitung eines Erregers zum Beispiel innerhalb von einer Region geht, also innerhalb eines Landes oder auch zwischen verschiedenen Ländern, dann zeichnen wir diesen Stammbaum direkt auf eine Landkarte. Und wenn man dabei noch den Zeitverlauf berücksichtigt, dann kann man das so als kleinen Film darstellen, in dem der Stammbaum dann so über die Landkarte wächst, also wo die Äste länger werden, um zu zeigen, wie der Erreger sich geografisch ausgebreitet.
Kannst du uns vielleicht noch an einem Beispiel erklären, wie so etwas ganz konkret abläuft, so eine Spurensuche?
Na, also zuerst sammelt man natürlich die Proben, also zum Beispiel von Patienten mit Infektionen. Und das ist dann je nach Erreger unterschiedlich. Das können zum Beispiel Nasenabstriche sein, so ähnlich wie bei einem Corona-Test. Es können aber auch Hautabstriche sein oder Stuhlproben. Und aus diesen Proben werden die Bakterien dann isoliert. Das heißt, sie werden im Labor kultiviert auf Nährmedien, um dann eine ausreichende Menge Material zu erhalten, das man untersuchen kann. Und aus dieser Biomasse wird dann die DNA extrahiert und sequenziert. Sequenziert heißt, wir ermitteln die Abfolge der einzelnen Bausteine in der DNA. Also dafür gibt es spezielle Maschinen. Und aus diesen Maschinen erhalten wir dann Sequenzschnipsel, die wir zusammenbauen müssen. Und dann können wir die Sequenzdaten auswerten. Das erfolgt natürlich dann am Computer. Und dafür verwenden wir dann so Programme, also Werkzeuge der Bioinformatik. Und am Ende vergleichen wir die Daten dann mit den Daten, die bereits bekannt sind.
Und funktioniert das für alle Bakterienarten gleich gut?
Also wir haben festgestellt, dass verschiedene Bakterienarten unterschiedlich schnell evolvieren, also mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten diese Mutationen anhäufen. In manchen Bakterien entsteht nur eine Mutation alle 1 bis 2 Jahre, zum Beispiel ein Tuberkuloseerreger. Und über deren Ausbreitung erfährt man dann natürlich nicht so viele Details wie bei anderen Bakterien, indem man alle 4 Wochen eine neue Mutation findet.
Ist aber tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass man diese Mutation schon, ich sag mal, an einer Hand abzählen kann. Ich hatte jetzt zwischendurch so ein Bild im Kopf, wo das ziemlich komplex wurde, weil ziemlich schnell ziemlich viele Mutationen passieren. Also es ist tatsächlich eher so, dass man jede einzelne Mutation gut nachverfolgen kann am Ende und nicht irgendwie mit geringen Wahrscheinlichkeiten rumhantieren muss oder so.
Nein, nein, also die Mutationen kann man schon sehr eindeutig nachweisen. Das zeitliche Auflösungsvermögen ist natürlich unterschiedlich, weil bei einigen kann man halt so Schritte von Wochenabständen nachvollziehen und den anderen kriegt man eben nur eine Information pro Jahr. Und dann sieht man natürlich auch nicht so genau, wie die sich jetzt ausgebreitet haben.
Da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage. Wo sind denn die Limitierungen oder die Grenzen von dieser Spurensuche? Also gibt es auch Ausbreitungswege, die für diese Methode nicht zugänglich sind?
Also die Daten sind ja immer lückenhaft. Und unterschiedliche Organismen sind verschieden gut untersucht. Meisten Daten gibt es für Krankheitserreger. Und wir haben zum Beispiel eine öffentliche Datenbank eingerichtet, die jetzt schon über 200.000 Genomsequenzen aus Tuberkulosebakterien enthält. Für andere Krankheitserreger gibt es wesentlich weniger Daten. Und für Umweltbakterien erst recht. Am meisten Daten gibt es aktuell für SARS-CoV-2. Das ist der Erreger der Covid-19 oder Corona-Pandemie. Da haben wir schon über 9 Millionen Sequenzen inzwischen weltweit gesammelt. Und die sind sehr nützlich, um die Entstehung neuer Varianten zu verstehen und deren Ausbreitung. Und trotzdem konnte man aber bis jetzt den Ursprung der Pandemie, also den Beginn, nicht genau rekonstruieren, weil man einfach die entsprechenden Proben nicht hat und noch nicht sequenzieren konnte. Man vermutet ja, dass das Virus aus Fledermäusen stammt, aber es ist nicht klar, wie es dann zur Übertragung auf den Menschen gekommen ist, einfach weil es dafür keine Daten gibt. Und naturgemäß hat man ja aus der Zeit vor der Pandemie, also vor 2019, viel weniger Daten zu Coronaviren, weil zu der Zeit kaum jemand danach geschaut hat.
Jetzt hast du gerade als Beispiel schon SARS-CoV-2 genannt, also ein Virus. Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was für Unterschiede es jetzt bei diesem Nachvollziehen zwischen Bakterien, Viren und Pilzen gibt?
Also für Viren wurden diese Verfahren ursprünglich tatsächlich erfunden. Die haben ja viel kleinere Genome als Bakterien, also ungefähr 1000-fach kleiner. Und deswegen ist die Sequenzierung viel weniger aufwendig und weniger kostspielig. Und gleichzeitig haben Viren ungefähr 1000-fach höhere Evolutionsraten. Also die akkumulieren die Mutationen viel schneller. Das heißt, die Unterschiede sind auch viel leichter. Und für Pilze ist es umgekehrt etwas weniger gut entwickelt als für Bakterien. Inzwischen gibt es aber schon ganz schöne Daten für Candidozyma auris oder Candida auris auch genannt. Das ist ein Pilz, der Infektionen in Patienten in Krankenhäusern verursacht und häufig gegen Medikamente resistent ist. Das heißt, diese Genomanalysen werden auch für solche Pilze gerade zum Standardwerkzeug, um die Ausbreitung zu überwachen.
Du hattest ja gerade auch nochmal schön erläutert, wie man sozusagen mit Hilfe von der Genomanalyse bei Viren nachvollziehen kann oder versucht nachzuvollziehen, wo was herkommt oder auch wie sich verschiedene Varianten vom Virus verbreiten. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo Genomanalysen geholfen haben, einen Ausbruch aufzuklären?
Ja, dafür gibt es tatsächlich viele Beispiele. Also wir selbst haben mal einen größeren Ausbruch oder eine Epidemie mit einem MRSA untersucht. MRSA steht für methicillinresistenter Staphylococcus aureus. Das ist ein Bakterium, das Infektionen vor allem in Patienten in Krankenhäusern verursacht und das häufig resistent ist gegen mehrere Antibiotika. Und dadurch werden diese Infektionen dann schwer behandelbar. Und ein einziger Klon von MRSA, den wir Sequenztyp 22 nennen, ST22, der macht ungefähr 30% aller MRSA-Infektionen in Deutschland aus. Und durch Genomanalysen konnten wir dann zeigen, dass dieser MRSA ST22 tatsächlich aus England stammt. Der ist zuerst in Birmingham aufgetreten und in den 1980er Jahren dort entstanden. und hat sich dann zuerst in England ausgebreitet und danach über die ganze Welt. Und der ist jetzt nicht wieder einzufangen. Also das ist tatsächlich in diesen Sequenzdaten, also in den Genomen dokumentiert, diese Ausbreitungsgeschichte. Wir haben auch mal mit Kollegen in Madrid zusammengearbeitet und festgestellt, dass es in einer Uniklinik in Spanien zahlreiche Ausbrüche mit Clostridioides difficile gab. Das ist ein Darmpathogen. Und den Hygienefachleuten in dieser Klinik war es vorher gar nicht aufgefallen, dass es Zusammenhänge zwischen den einzelnen Infektionen gab. Und die haben danach dann ihre Hygienemaßnahmen angepasst.
Ja, wir hatten gerade als Beispiel ja auch Staphylococcus aureus, eine andere Mikrobe, bei der Resistenzen ein Problem sind, ist unsere heutige Mikrobe des Monats.
Mikrobe des Monats. Die Mikrobe des Monats ist Enterococcus faecium. Das kugelförmige Bakterium Enterococcus faecium gehört eigentlich zur normalen Darmflora des Menschen, kann aber in Krankenhäusern zum Problemkeim werden. Besonders bei Patientinnen und Patienten mit geschwächtem Immunsystem verursacht er Harnwegsinfektionen, Wundinfektionen oder auch Blutvergiftungen. Berüchtigt ist das Bakterium wegen seiner Widerstandsfähigkeit. Viele Stämme sind gegen mehrere Antibiotika resistent, darunter Vancomycin. Diese sogenannten VRE, also vancomycin-resistente Enterokokken, verbreiten sich weltweit und gelten laut WHO als bedeutende Krankenhauskeime. Enterococcus faecium ist nicht zu verwechseln mit Enterococcus faecalis aus der gleichen Gattung. Dieses Bakterium kommt zwar häufiger vor, ist aber meist gut behandelbar. Ganz anders Enterococcus faecium. In europäischen Kliniken liegen die Resistenzraten gegen das wichtige Reserveantibiotikum Vancomycin bei 17-20% bei schweren Infektionen.
Wir haben ja bisher größtenteils darüber gesprochen, wie sich Bakterien oder Krankheitserreger allgemein verbreiten. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, für den wir uns natürlich auch sehr interessieren, ist ja die Frage, wie sich die Resistenzen selber verbreiten.
Ja, in den meisten Fällen verbreiten sich die Resistenzen tatsächlich zusammen mit den resistenten Bakterien. Das klingt jetzt vielleicht banal, ist aber eine wichtige Unterscheidung. Weil Resistenzen können natürlich auch in einzelnen Patienten entstehen. Also während einer Antibiotikatherapie zum Beispiel durch Mutationen oder weil der Krankheitserreger die Gelegenheit hat, ein Resistenzgen aufzunehmen. Aber das passiert eher selten. Also das ist dann ein langsamer Prozess. Und viel leichter passiert es, dass ein Keim, der bereits resistent ist, auf weitere Personen übertragen werden kann. Und deshalb ist die Hygiene so wichtig. Und besonders dort, wo viele kranke und geschwächte Menschen sind, also in Krankenhäusern, und wo dann häufig Antibiotika eingesetzt werden.
Wenn wir von Antibiotikaresistenzen sprechen, schaust du dann auf die Bakterien insgesamt oder gezielt auf bestimmte Resistenzgene?
Also wir sehen uns immer die Gesamtgenome an. Und im besten Fall haben wir auch die Bakterienisolate als Kulturen im Labor. Dann können wir noch experimentell testen, ob die Bakterien wirklich resistent sind. Also das heißt, welche Konzentrationen der Antibiotika sie aushalten.
Warum ist es wichtig, das nochmal in Kultur nachzuvollziehen?
Naja, weil allein das Vorliegen eines Resistenzgens nicht unbedingt beweist, dass das Bakterium auch resistent ist, sondern da kann es noch verschiedene Gründe geben, warum diese Gene gar nicht verwendet werden oder nicht funktionieren. Wenn möglich, sollte man es nochmal im Labor wirklich testen. Außerdem kann man dann noch Aussagen über die Höhe der Resistenz, also die Höhe der tolerierten Antibiotikakonzentration sagen.
Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, was können Genomanalysen jetzt darüber verraten, wie sich solche Resistenzgene verbreiten?
Wenn wir die Umgebung der Resistenzgene im Genom betrachten, dann können wir erkennen, ob die Resistenzgene auf solchen genetischen Elementen liegen, die mobil sind, die also übertragen werden können zwischen verschiedenen Bakterien. Und oftmals sehen wir dann, dass diese genetischen Elemente zusammen mit den Resistenzgenen in unterschiedlichen Bakterien völlig identisch sind, obwohl die Bakterien an sich gar nicht verwandt sind. Und das ist dann ein Hinweis auf eine Übertragung.
Das heißt, du kannst unterscheiden, ob sich eine Resistenz durch die Vermehrung eines bestimmten Erregers ausbreitet oder durch den Austausch von Genen zwischen verschiedenen Bakterien, oder?
Ja, genau. Also mit Hilfe unserer Datenbanken, die zehntausende Genomsequenzen für einzelne Erregerarten enthalten, können wir sehr genau erkennen, wie häufig eine bestimmte Resistenz neu entsteht, zum Beispiel durch die Aufnahme eines Resistenzgens, und wie weit ein resistenter Stamm dann verbreitet worden ist. Und manchmal sehen wir auch, wie resistente Stämme dann über mehrere Jahre stark zunehmen und danach auch wieder zurückgehen.
Woher kommt das, dass sie dann wieder seltener werden?
Ja, das kann man manchmal nicht so genau nachvollziehen, die Gründe dafür. Wir haben zum Beispiel das bei einem Clostridioides difficile gesehen. Da gab es einen fluchinolonresistenten Stamm, der sich weit verbreitet hat und immer weiter zugenommen hat. Und man vermutet, dass die Gegenmaßnahmen, also die verbesserten Hygienemaßnahmen in den Krankenhäusern dazu beigetragen haben, dass der wieder zurückgegangen ist. Es kann auch mit dem Antibiotika-Einsatz an sich zu tun. Von weniger verwendet wird von den Fluchinolonen, gehen die resistenten Keime auch unter Umständen wieder zurück.
Und ist es was, was auf politischer Ebene entschieden wird oder nur auf Krankenhausebene? Welche Antibiotika verwendet werden, wie viel und wie die Hygienemaßnahmen sind?
Es gibt natürlich übergeordnete Behörden, die die entsprechenden Medikamente genehmigen müssen, aber welche davon dann verwendet werden, das entscheidet letztendlich der Arzt beziehungsweise ein Gremium in so einer Institution wie einem Krankenhaus.
Du hast ja eben schon erklärt, dass es nicht immer einfach ist, die Ursachen für so eine Entwicklung, die ihr ja ableiten könnt, wirklich zu kennen oder zu verstehen. Das klingt am Ende aber ja auch nach einer sehr spannenden Frage, solche Korrelationen zu finden mit Krankenhaushygienemaßnahmen oder politischen Entscheidungen oder so. Wie einfach ist das? Kannst du da noch was zu sagen?
Naja, das kommt natürlich auch immer darauf an, dass man die Informationen überhaupt hat. Und dann muss man mit den Leuten vor Ort auch zusammenarbeiten, also mit den Epidemiologen oder mit den Hygienikern. Ganz alleine, nur an der Sequenz können wir das natürlich nicht erkennen, sondern da braucht man zusätzliche Daten dazu.
Du hattest ja gerade unterschieden zwischen resistenten Bakterien und aber mobilen Elementen, die Resistenzen verbreiten können. Gibt es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Antibiotika oder also verbreiten sich manche Resistenzen leichter als andere oder ist es von Bakterium zu Bakterium unterschiedlich? Wie funktioniert es genau?
Das kommt schon auf den Wirkmechanismus des Antibiotikums an, also welche Auswirkungen das Antibiotikum selbst auf das Bakterium hat und damit dann auch auf den Mechanismus der Resistenz. Der ist ja bei den verschiedenen Antibiotika unterschiedlich und der kann auch in verschiedenen Bakterienarten unterschiedlich sein. Tatsächlich gibt es aber Resistenzen gegen jedes Antibiotikum, das medizinisch eingesetzt wird. Meistens werden diese Resistenzen dann entdeckt, kurz nachdem das Antibiotikum in die medizinische Nutzung eingeführt wurde. Entscheidend ist, wie häufig ein Antibiotikum eingesetzt wird, weil eine häufige Verwendung dann einen hohen Selektionsdruck für die Bakterien verursacht und damit natürlich die Resistenzbildung beschleunigt. Und zweitens wiederum, eine gute Hygiene ist.
Das ist dann ja auch der Grund, warum es solche Reserveantibiotika gibt, die zurückgehalten werden und nur in wichtigen Fällen sozusagen aus der Schublade geholt werden, damit sich gegen bestimmte Antibiotika einfach nicht so schnell Resistenzen bilden, richtig?
Ja, genau.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, welche Rolle denn die Umwelt bei der Verbreitung von Resistenzgenen spielt?
Ja, also eine gute Frage. Das ist nämlich nicht genau bekannt. Also in den letzten Jahren hat man ja immer wieder Resistenzgene auch und resistente Bakterien in Gewässern gefunden, im Abwasser, in Böden und in Wildtieren und anderswo in der Natur. Und es ist aber nicht klar, wie relevant das eigentlich ist und was davon irgendwann vielleicht wieder beim Menschen ankommt. Zum Beispiel findet man ja auch sehr viele resistente Bakterien in Masttieren, in der Landwirtschaft. Derzeit ist aber unklar, ob sie sich von dort ausgehend verbreiten können, auch in der Natur verbreiten können. Und das untersuchen wir zum Beispiel ja unter anderem im Leibniz-Forschungsverbund Infections. Und wir haben jetzt auch kürzlich einen regionalen Verbund im Raum Braunschweig-Göttingen-Hannover eingerichtet, der auch von der Leibniz-Gemeinschaft gefördert wird und von Niedersachsen. Das ist der Leibniz-Wissenschaftscampus ICOPAS, wo wir auch den Austausch von Keimen zwischen Mastschweinen und ihrer weiteren Umgebung, abhängig von unterschiedlichen Haltungssystemen, also wie viel Kontakt die Tiere zur Natur haben.
Wir haben ja auch schon in vorherigen Folgen unseres Podcasts gehört, dass gerade auch in Wasser oder auch in Fliegen es so ein Reservoir an Antibiotikaresistenzen gibt. Mich würde jetzt interessieren, kann man nachvollziehen, ob die Resistenzen vom Menschen ins Gewässer gelangen und dort dann sozusagen einfach nur persistieren, oder entstehen die Resistenzen im Gewässer und kommen dann zum Menschen zurück?
Das kann man schon untersuchen, aber dazu muss man natürlich die entsprechenden Sequenzdaten haben und auch diese möglichen Reservoire gründlich untersuchen und solche Sequenzdaten aus Umweltproben überhaupt erstmal erzeugen. Und das machen wir ja zum Beispiel auch im Leibniz-Forschungsverbund Infections. Und wenn man die Daten dann hat, dann kann man sie mit den Daten aus Tierbeständen vergleichen und auch mit denen aus Infektionen im Menschen.
Das heißt, du kannst dann nachvollziehen, ob diese Resistenzen aus dem Reservoir auch wirklich in die Krankheitserreger, also zum Menschen gekommen sind.
Ja, ja, das kann man schon.
Das heißt, ich meine, das ist ja jetzt eine Frage, die extrem relevant ist, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Und wenn ich richtig verstehe, ist es ja tatsächlich mit eurer Methode so eine, ich sag mal, genetische Spurensuche zu betreiben, möglich, die Frage zu beantworten, ob zum Beispiel Resistenzgene von landwirtschaftlichen Tieren oder Flächen oder Umweltreservoirs auf den Menschen übertragen werden oder nicht. Es ist einfach nur so, dass das bis jetzt noch niemand gemacht hat und ihr seid gerade dabei, diese Fragen zu klären. Ist das richtig?
Ja, also man kann schon die Quellen der resistenten Keime feststellen, also die Herkunft, wenn man eben auch Sequenzdaten aus den entsprechenden Reservoiren oder Herkunftsorten hat. Man braucht aber recht große Datenmengen dafür und die liegen häufig nicht vor. Also gerade aus der Landwirtschaft sind es natürlich wesentlich weniger Daten als aus dem Menschen. Und aus der natürlichen Umgebung gibt es erst recht keine Daten dazu. Aber wir sind dabei. Also wir arbeiten dran und erheben diese Daten.
Und diese Entwicklung, dass sozusagen es vermehrte Resistenzen in diesen Umweltreservoiren gibt, kann man das auch global verfolgen?
Ja, also damit sind wir wieder beim Thema Datenbanken, weil niemand kann ja alleine die ganze Welt untersuchen und sequenzieren. In den letzten Jahren sind sehr viele Sequenzdaten erzeugt worden, die wir mit unseren Datenbanken zusammenführen und vergleichbar machen. Und dadurch werden dann solche Vergleiche im globalen Kontext erstmal.
Wie komplex ist das nachher? Also von was für Datenmengen sprechen wir und was für ein Arbeitseinsatz steckt dahinter, um solche Fragen dann auf globalerer Ebene zu untersuchen?
Naja, die Erhebung der Daten erfolgt dezentral an allen möglichen Stellen. Aber wenn wir die Daten dann in unsere Datenbank bekommen, das funktioniert eigentlich die gesamte Datenverarbeitung weitgehend automatisch. Wir reden da jetzt von einer Entro-Based-Plattform, die wir jetzt mit der Uni Warwick in England betreiben, von 1,8 Millionen Sequenzdatensätzen. Und dazu sind auch die Metadaten enthalten, also wo kommt der Stamm her, was für eine Infektion hat der verursacht oder kommt er aus der Umwelt und so weiter. Und das wird dann alles automatisiert aufbereitet. Die Genome werden zusammengebaut und dann genotypisiert und dann kann man die relativ bequem und effizient miteinander vergleichen.
Und gibt es mehrere Datenbanken? Also du sprachst jetzt gerade von einer eher europäisch basierten Datenbank, aber gibt es auch in China und in Amerika und kommunizieren die Datenbanken miteinander?
Ja, also wir erhalten alle Daten, die weltweit erhoben werden und in solchen öffentlichen Datenbanken hinterlegt werden, die sind dann am nächsten Tag auch in unseren Datenbanken. Also wir tauschen die mit denen regelmäßig aus. Das läuft aber alles automatisch im Hintergrund. Da müssen wir gar nicht eingreifen.
Das hört sich jetzt sehr einfach an, dass diese Daten ausgetauscht werden. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist das ja nicht selbstverständlich. Ist das etwas, das von der Weltgesundheitsorganisation angetrieben wurde? Oder wie kommt es, dass die Daten so global geteilt werden?
Naja, also zunächst mal werden Wissenschaftler gedrängt, ihre Daten, ihre Sequenzdaten zu hinterlegen in öffentlichen Datenbanken. Spätestens dann, wenn sie einen Aufsatz zu den Analysen, die sie da mit den Daten gemacht haben, veröffentlichen wollen. Und damit werden die dann hinterlegt, zum Beispiel bei NCBI in den USA oder bei European Nucleotide Archive. Die tauschen dann wiederum untereinander regelmäßig Daten auch aus, auch als gegenseitiges Backup. Und von da können wir dann die Daten auch beziehen und in unsere Datenbanken laden.
Wenn man jetzt global verstanden hat oder auch lokal verstanden hat, wie sich Resistenzen ausbreiten, wie helfen denn die Erkenntnisse, die ihr habt, dabei, diese Ausbreitung auch wirklich zu kontrollieren?
Na, wenn wir die Verbreitungswege erkennen, dann können wir natürlich Gegenmaßnahmen vorschlagen zur Eindämmung. Die Ressourcen sind da immer begrenzt und das heißt, auch für solche Eindämmungsmaßnahmen muss man sich auf das beschränken, was wirklich funktioniert und was effizient ist. Und das kann man anhand der Sequenzdaten ganz gut anleiten. Also häufig stellen wir auch fest, dass es keinen Zusammenhang gibt, wo zunächst einer vermutet wurde, zum Beispiel, weil die Genomsequenzen zu unterschiedlich sind zur Übertragung. Und dann kann man unnötige Maßnahmen auch vermeiden.
Kannst du dazu vielleicht nochmal ein Beispiel nennen, Ulrich?
Ja, also das kommt tatsächlich häufiger vor, dass in Krankenhäusern Infektionen mit derselben Erregerart vorkommen oder gefunden werden. Und dann vermuten halt die Hygieniker und die Epidemiologen vor Ort in der Klinik, dass das möglicherweise direkt übertragen worden ist und dass es irgendwo ein Hygieneproblem gibt. Und die Genomsequenzierung ist da inzwischen tatsächlich der Goldstandard, um das zu überprüfen. Und wenn man dann feststellt, dass die Sequenzen aber sehr unterschiedlich sind, dann sind die beiden Keime offenbar unabhängig voneinander in die Klinik eingetragen worden oder haben vielleicht die Patienten schon vorher besiedelt. Also gibt es nicht unbedingt ein Problem der Übertragung im Krankenhaus.
Ja, und wie ist das? Können denn Genomanalysen jetzt aktuell oder in Zukunft auch dabei unterstützen, dass Antibiotika gezielter eingesetzt werden?
Ja, das passiert schon. Also zum Beispiel für Tuberkulosebakterien ist die Resistenzfeststellung oder die Resistenzermittlung im Labor sehr zeitaufwendig. Das dauert also mehrere Wochen, weil diese Bakterien sehr langsam wachsen. Und das können wir mit der Genomik viel schneller. Da haben wir dann die Information, ob der Keim wahrscheinlich resistent ist gegen ein bestimmtes Antibiotikum oder nicht, innerhalb von wenigen Tagen feststellen. Das hilft dann auch dem Patienten, weil er dann entsprechend ein besseres Antibiotikum bekommen kann oder besser geeignetes. Das ist aber für andere Erreger auch interessant, zu wissen, welche Resistenzen lokal oder regional vorkommen. Das kann auch wiederum die behandelnden Ärzte unterstützen, das am besten geeignete Antibiotikum auszusuchen.
Das heißt, könnte man auch damit so eine Art Frühwarnsystem etablieren? Also, dass man sozusagen guckt, okay, in einer bestimmten Region kommen besonders viele Resistenzen der bestimmten Art vor. Also gehe ich davon aus, dass mein Bakterium eventuell auch resistent ist und deswegen gebe ich das Antibiotikum erstmal nicht?
Ja, technisch ist das möglich und zum Teil nutzen wir unsere Datenbanken auch schon so. Wie gut so ein Frühwarnsystem funktioniert, hängt aber ganz stark davon ab, welche Daten es zur Verfügung hat. Und tatsächlich sind Sequenzdaten eigentlich nur interessant, wenn man sie mit bereits vorhandenen Sequenzen schon vergleichen kann, um sie dann in einem größeren Zusammenhang zu interpretieren. Und das erfordert aber, dass Wissenschaftler ihre Sequenzdaten teilen und zur Verfügung stellen für solche Vergleiche. Und wenn man damit Ausbrüche und epidemiologische Geschehnisse dokumentieren oder frühzeitig erkennen will, dann müssen die Daten auch früh geteilt werden und nicht erst 2 oder 3 Jahre später, wenn die Veröffentlichung dann eingereicht wird. Und da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
Du hast jetzt ja ganz viel über Datenbanken gesprochen und das sind ja enorme Datenmengen. Wer finanziert das Erhalten dieser Datenbanken? Und gibt es da eine Gefahr, dass diese Datenbanken im Zuge der Kürzung dann vielleicht auch nicht mehr gehalten werden?
Die Gefahr besteht natürlich immer. Bei uns ist das jetzt immer mit kurzen Verträgen verbunden, durch die wir die Gelder bekommen, weil wir brauchen natürlich immer Personal und auch Geld für die Hardware, die wir regelmäßig aktualisieren müssen. Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung fördert uns da zum Beispiel. Das ist am Ende Geld, das von der vom Bund kommt in Deutschland. Wir bekommen auch Geld von der EU für die Weiterentwicklung dieser Datenbank. Aber das sind immer nur temporäre Verträge und klar. Also das wäre natürlich wichtig, sowas auch mal zu verdauern. aber das ist im Moment noch nicht so in Sicht.
Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen oder sagen wir uns als Gesellschaft, dass in Zukunft solche Fragestellungen nicht vernachlässigt werden. Wenn wir jetzt ganz zum Schluss nochmal ein paar Jahre in die Zukunft schauen, kannst du da nochmal spekulieren, wie sich die Forschung in deinem Bereich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird?
Ja, also die KI, also künstliche Intelligenz und ihre Anwendung boomt natürlich in allen Bereichen und so auch bei uns. Und es ist jetzt schon zu erkennen, dass das helfen wird, diese Sequenzdaten zu analysieren, zum Beispiel um Ausbrüche und Epidemien frühzeitiger zu erkennen. Es ist dann auch denkbar, da noch weitere Daten einzubeziehen, wie zum Beispiel klinische Daten, Wetterdaten oder Suchmaschinenabfragen und so weiter, um die Vorhersagen noch weiter zu verbessern. Wir nutzen diese KI-Werkzeuge auch jetzt schon, um die Sequenzdaten auszuwerten und zum Beispiel Resistenzen besser vorherzusagen. Also wir finden damit Resistenzmechanismen, genetische Resistenzmechanismen, die vorher noch nicht bekannt waren. Wir nutzen das auch, um neue Antibiotika zu entwickeln. Und was auch noch eine Aufgabe für die Zukunft ist, ist, dass wir die Speicherung der Daten und die Analysen effizienter machen müssen, weil wir nämlich durch das starke Anwachsen der Datenmengen da bald an unsere Grenzen kommen.
Ja, erstmal vielen Dank, Ulrich, für das spannende Gespräch. Was ich ja besonders spannend finde, ist, dass es zwar ja global auch so Ausbreitungen analysiert werden können, aber ja auch wirklich ganz lokal. Also in einem Krankenhaus kann man dann feststellen, wo sozusagen bestimmte Erreger herkommen und dann wirklich auch die Infektionsquelle zum Beispiel finden kann. Und das ist natürlich super hilfreich für ein Krankenhaus, wenn man zum Beispiel einen Wasserspender identifiziert, der die ganzen Patienten krank gemacht hat. Und insofern finde ich es natürlich eine wahnsinnig tolle Technik.
Ja, was bei mir ganz vorne im Kopf noch hängen geblieben ist, ist, wie wichtig eigentlich das Teilen von Forschungsdaten ist. Und da sind wir ja in der Forschungslandschaft auch in einer Entwicklung, wo das immer wichtiger und selbstverständlicher wird. Aber das spielt natürlich in eurem Bereich auch eine ganz erhebliche Rolle.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und teilt ihn mit euren Freunden. Alle Infos und Materialien zur Folge findet ihr wie immer im Infotext. Und Informationen zum Forschungsverbund Leibniz Infections gibt es auf der Webseite leibnizinfections.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.